Beschreibung und Illustration von Struktur und Behandlung des psychischen Apparats sind mittlerweile so bekannt, dass man im Alltag nicht selten vom Unterbewussten statt vom Unbewussten reden hört. Es geht also um ein Darunter, um ein Verborgenes, welches es herauf, also ans Tageslicht zu holen, zu sichten und zu sichern gilt. So viel ist klar. Schon 1895 hatte Freud in seinen Studien zur Hysterie von seinem neuen Verfahren berichtet. Einem Verfahren der schichtweisen Ausräumung des pathogenen psychischen Materials, welches wir gerne mit der Ausgrabung einer verschütteten Stadt zu vergleichen pflegten. Modell für eine solche verschüttete Stadt war Pompeji. Wie konkret das gedacht war, beweist Freuds Lektüre von Fachliteratur über Pompeji. Lange vor seiner tatsächlichen Reise dorthin im Sommer 1902.
Der Gedanke, dass sich bei einer solchen mechanischen Verschüttung Schicht um Schicht von fremdem Material horizontal herabsenkt, findet sich freilich schon sehr viel früher. Und zwar bei Johann Wolfgang Goethe, den Pompeji an ein eingesteigtes Bergdorf erinnerte. Nur wenig später beschrieb der Schriftsteller und Arzt Karl Gustav Carus in seinen Reisenotizen den dicken Lavastaub, der wie Schnee die Straße deckte. Sigmund Freud begreift das Bild der Verschüttung, wie sie Pompeji zum Schicksal geworden ist, als Analogie für die Verdrängung, die etwas Seelisches zugleich unzugänglich macht und konserviert.
Mit umgekehrten Vorzeichen entspricht dieser mechanischen Sedimentbildung jener aktiv-dynamischen Aspekte der robotischen Grabung, die Freud während der Frühphase seiner psychotherapeutischen Experimente im Rahmen der kathartischen Methode praktiziert. Die Provokation von Assoziationen und Erinnerungen erscheint bei dem als aktiv grabender Vorgang.
Der Archäologe Johannes Oberbeck hatte in dem 1884 erschienenen Standardwerk Pompeji in seinen Gebäuden, Altertümern und Kunstwerken das Wasseraschgemisch mit einer gleichmäßigen Decke verglichen.
Die Pompeji von den Zerstörungen kommender Zeiten geschützt und geheimnisvoll bewahrt habe. Sigmund Freud studiert Oberbecks Buch 1897, träumt in der Folge gar manches Pompejanisches und inspiriert die Vorstellung von der Erhaltung im Psychischen an diesem archäologisch-geologischen Modell. Dem als Rattenmann bekannten Patienten gegenüber verweist Freud auf Pompeji, wo die archäologischen Schätze gerade durch ihre Verschüttung bewahrt geblieben sind. So wird denn auch die Usur, also der mechanische Abrieb, dem alles Bewusste unterliegt, während das Unbewusste relativ unveränderlich sei, nach dem Modell Pompejis gedacht, das erst jetzt zugrunde gehe, seitdem es aufgedeckt sei. Aus der Not des Archäologen, der die Altertümer gerade durch die Ausgrabung der Zerstörung ausschließt hat und damit endgültig verliert, macht Freud eine therapeutische Tugend. Das durch analytische Grabearbeit zutage geförderte Material soll systematisch exponiert, der Usur ausgesetzt und damit seines gefährlichen Charakters beraubt werden. Dennoch belegen die Briefe, die Sigmund Freud während der Konzeption und Niederschrift der Traumdeutung an seinen Freund William Fried schreibt, dass die psychische Prozesse selbst geplantvoll abzuziehen. Lernen sich das Wühlen im eigenen Kopf an, wenn Hindernisse als eine Schicht hinter der anderen unablässig den Gedankenfluss stören, zur intellektuellen Hölle werden. Ziel der Bemühungen bleibt indes, ob an eigener oder fremder Grabungsstätte, das Erreichen jenes Urbodens zu dem Schliemann durch das Ausheben von Schachten oder Gräben hinabgedrungen war. Auf einen solchen Urboden unseres Triebwerks stößt Freud, als er nach längerer, aussichtsloser Behandlung eines Patienten endlich tief unter allen Fantasien verschüttet eine Szene aus seiner Urzeit auffindet, die allen Anforderungen entspricht und in die alle übrig gelassenen Rätsel einmünden. Die als Erfüllung eines unwahrscheinlichen Wunsches empfundene Entschlüsselung der Neurosengeschichte des Patienten lässt den Arzt
an Heinrich Schliemann denken,
dessen großes Troja-Buch er sich ein gutes halbes Jahr zuvor selbst geschenkt hatte. Sein Erfolg dünkt ihm, als hätte Schliemann wieder einmal das für sagenhaft gehaltene Troja ausgegraben. Hier spielt jener persönliche Archäologiebezug herein, der den Auf- und Erfinder des Priamos-Schatzes zum Inbild des glücklichen Mannes macht. Denn Glück gibt es nur als Erfüllung eines Kindheitswunsches. Auf den rein archäologischen Aspekt der Schliemannschen Ausgrabungen nimmt Freud in seiner Studie über weibliche Sexualität Bezug. Die in diesem Aufsatz dargelegte Einsicht in die präödipale Vorzeit des Mädchens wirke als Überraschung, ähnlich wie auf anderem Gebiet die Aufdeckung der minoischen klinischen Kultur hinter der griechischen.
Der italienische Historiker Carlo Ginzburg,
der italienische Historiker Aufsatz, Carlo Ginzburg,
der italienische Historiker Carlo Ginzburg,
der italienische Kein Zufall, so Ginzburg, dass sowohl die Wissenschaftlerin Giovanni Giovanni Morelli als auch die
Rekonstruierbarkeit und erzählerischen Darstellbarkeit psychischer Szenarien vergleicht Freud den Puzzlespieler mit dem Detektiv und dem Archäologen.
Nehmen Sie an, ein reisender Forscher käme in eine wenig bekannte Gegend, in welcher ein Trümmerfeld mit Mauerresten, Bruchstücken von Säulen, von Tafeln mit verwischten und unlesbaren Schriftzeichen sein Interesse erweckte. Er kann nun Hacken, Schaufeln und Spaten mitgebracht haben, das Trümmerfeld in Angriff nehmen, den Schutt wegschaffen und von den sichtbaren Resten das Vergrabene aufdecken. Lohnt der Erfolg seine Arbeit, so erläutern die Funde sich selbst. Die Mauerreste gehören zur Umwallung eines Palastes oder Schatzhauses, aus den Säulentrümmern ergänzt sich ein Tempel, die zahlreich gefundenen, im glücklichen Falle bilingualen Inschriften enthüllen ein Alphabet und eine Sprache, und deren Entzifferung und Übersetzung ergibt ungeahnte Aufschlüsse über die Ereignisse der Vorzeit, zu deren Gedächtnis jene Monumente erbaut worden sind. Saxa Locuntur.
In seinem Vortrag über Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse vergleicht Sigmund Freud die Aufgabe des Therapeuten mit der des Untersuchungsrichters. Wir sollen das Verborgene psychisch aufdecken und haben zu diesem Zwecke eine Reihe von Detektivkünsten erfunden. Sigmund Freuds berühmte Archäologie-Metapher, die davon ausgeht, dass für das psychische Objekt der glückliche pompeianische Ausnahmefall gelte, dass alles Wesentliche erhalten und zu einer sinnfälligen Totalität zusammenführbar sei, offenbart ein humanistisch kodiertes Harmonie- und Kohärenzvertrauen, welches in jüngerer Zeit in den Fokus der Kritik geraten ist. Freuds Vergleich der psychoanalytischen Konstruktion bzw. Rekonstruktion mit derjenigen des Archäologen,
der eine zerstörte und verschüttete Wohnstätte der Vergangenheit und geschlossene Systeme als Erben des 19. Jahrhunderts identifizierbar.
Das komplexe Spiel von Übertragung und Gegenübertragung, von Projektion, Täuschung und Enttäuschung, so die Kritiker, werde bei einer solchen Erfolgs- und Entdeckergeschichte nicht berücksichtigt. Der Psychoanalytiker sei in keiner Weise ein objektiver Archäologe, der lediglich mechanisch das vorhandene Tageslicht befördere, sondern ein vielfach intervenierender Katalysator für die psychischen Prozesse des Patienten.
Freud selbst hat dies womöglich auch geahnt, als er in seinem 1930 publizierten Aufsatz Konstruktionen in der Analyse, Archäologie und Analyse folgendermaßen verglich.
Also, wie der Archäologe aus stehen gebliebenen Mauerresten die Wandlungen des Gebäudes aufzeigt, genau so geht der Analytiker vor, wenn er seine Schlüsse aus Erinnerungsbrocken, Assoziationen und aktiven Äußerungen des Analysierten zieht. Beiden gab es Recht zur Rekonstruktion durch Ergänzung und Zusammenfügung der erhaltenen Reste unbestritten.
Der Unterschied, so Freud, sei nur, dass mit der Rekonstruktion des Vorgefundenen für den Archäologen die Arbeit beendet sei. Die Arbeit des Analytikers aber nun erst eigentlich beginne. Für Sigmund Freud eine Vielzahl von den Bedeutungen, welche auch, jedoch nicht ausschließlich, mit der Faszination Archäologie zusammenhingen. Darauf deutet etwa schon der Umstand hin, dass er seine Räumlichkeiten erstmals kurz nach dem Tod des Vaters mit Gipsfiguren aus Florenz schmückt. In einer Zeit also, in welcher sich die Arbeit an der Traumdeutung und der Theoriebildung außerordentlich beschleunigt. Als Insignien von gelöster Karriere und gesichertem Status waren dem jungen Freud antike Einrichtungsgegenstände und Sammelstücke allerdings schon in der hochherrschaftlich möblierten Privatwohnung des großen Historieforschers Jean-Martin Charcot aufgefallen, in dessen berühmter Salpêtrière-Klinik Freud im Winter 1885-86 praktiziert hatte. Freud betrachtet das Mobiliar in der musealen Wohnung der neurologischen Koryphäe als Inbild des Modus vivendi eines Mannes, den man bewundert. Und damit wohl als Vorbild für eine eigene, erfolgreiche Zukunft. Später wird sich im Arbeits- und Konzentrationszimmer des etablierten Doktor Freud neben jene Verschwendung von Bildern, Teppichen und Kuriositäten einstellen, die der junge Arzt bei seinem großen Lehrer zuvor bestaunt hatte. Teppiche, Bilder und die berühmte Antikensammlung dienen auch bei den Freud als Prophylaxe gegen den bürgerlichen Horror-Vakuum.
Bücherschränke und Vitrinen bieten Bücherschränke und Karawellen, Der Wandmarmorschmuck,
ist wiederholt vom nicht immer ganz legalen Organisieren von Ausgrabungsgegenständen die Rede. Freud war also ständig auf der Jagd nach neuem Alten. Und, das ist das Bemerkenswerte an der Sammlung des Psychoanalytikers, dieses Alte beschränkte sich eben nicht nur auf die von den humanistischen Wertvorstellungen abgesegnete europäische Antike, sondern erstreckte sich auch auf prähistorisches, außereuropäisches und Rotes. Das Charakteristische am Freudschen Sammeln ist sein sehr konkretes Leben in und mit der Sammlung. Zum einen lebte Freud
Freuds Artikelsammlung insofern, als sie nicht ausschließlich auf permanente Anhäufung und analverhandliche Akkumulation ausgerichtet waren. Dadurch, dass Freud immer wieder einzelne Gegenstände gegen andere, ihn mehr interessierende, austauschte, war seine Sammlung einer ständigen Fluktuation, als dass dieser Leute seine terroristische Stoffe und Teiche des Lebens sind übrigens auch Objekte der deutschen Sammlung ins Kunsthistorische Museum gelangt. Zugleich lebt die Sammlung auch in der direkten Beziehung des Sammlers zu seinen Objekten. Ernest Jones berichtet von einem kleinen Essritual. Freud habe jede antike Neuanschaffung, gewöhnlich eine kleine Statuette, an den Mittagstisch gebracht, wo sie während des Essens aufgestellt blieb. Nachher kam sie wieder auf seinen Schreibtisch und wurde noch ein oder zweimal zurückgebracht. Auch am Schreibtisch, wo die berühmte Statuettenphalanx thronte, spielt sich das Verhältnis des Sammlers zu seinen Objekten dialogisch ab. 1899 schreibt dann Wilhelm Fries:
Es gibt noch alte Götter, denn ich habe unlängst einige bekommen. Darunter einen Janus aus Stein, der mit seinen zwei Gesichtern mich sehr überlegen anschaut. Meine von dir so wenig anerkannten alten und dreckigen Götter beteiligen sich als Manuskriptbeschwerer an der Arbeit.
Dass die antiken Objekte auch bei der Arbeit mit den Patienten mitunter durchaus von praktikablem Nutzen sein konnten, sahen wir bereits am Beispiel des Rattenmannes, dem Freud anhand des pompeianischen Modellfalls die Arbeit der Analyse erläutert hatte. Freuds Patientin Hilda Doolittle berichtet: Der Professor sagte, dass wir uns in unserer Liebe zum Altertum treffen. Er sagte, seine kleinen Statuen und Bildwerke helfen, die verpflegende Idee zu festigen oder vor dem gänzlichen Verschwinden zu bewahren. Die Figuren, Figürchen und Figurinen waren also nicht nur Staub, sondern auch Ideenfänger. Ähnlich wie die Ideen mussten, wohl oder übel, mitunter auch die geliebten Objekte daran glauben. In der Psychopathologie des Alltagslebens beschreibt Freud die folgende Szene.
Es ist mir in den letzten Jahren, seitdem ich solche Beobachtungen sammle, noch einige Male geschehen, dass ich Gegenstände von gewissen Werte zerschlagen oder zerbrochen habe. Alle Untersuchungen dieser Fälle hat mich überzeugt, dass es niemals ein Erfolg des Zufalls oder meiner absichtslosen Ungeschicklichkeit war. So habe ich eines Morgens, als ich im Badekostüm die Füße mit Strohpantoffeln bekleidet, durch ein Zimmer ging, einem plötzlichen Impuls folgend einen der Pantoffel vom Fuß weg gegen die Wand geschleudert, sodass er eine hübsche kleine Venus von Narma von ihrer Konsole herunterholte. Während sie in Stücke ging, zitierte ich ganz ungerührt die Verse von Wilhelm Busch: Ach, die Venus ist Perdue, Tickeradoms von Medici. I'm going to go to the next one.